wenn man an Heiligabend zum dritten Mal eine Weihnachtspredigt halten soll, zweimal schon vorüber, dann fällt es einem immer schwer, dass man nicht das Gefühl bekommt, man wiederholt permanent alles. Und ich habe schon vor Wochen im Internet recherchiert und bin dort auf zwei lutheranisch-evangelische Theologen gestoßen, die zu Weihnachten einige Ausführungen gemacht haben, die mich sehr beschäftigt haben, und die haben mich veranlasst, einige der Gedanken heute Morgen euch darzubringen. Was gibt es an Weihnachten überhaupt zu feiern? Christina hat den Eingangstext gerade schon gelesen hier in der Geschichte. Im Lukasevangelium, wir kennen ihn alle. Das sagt die Bibel zumindest, was es an Weihnachten zu feiern gibt. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Das sagt die Bibel. Wenn wir heute, 2016, Weihnachten feiern, denken wir an Geschehnisse, die sich zeitlich und räumlich einmal von uns sehr weit entfernt ereignet haben, nämlich in Bethlehem. Wir überbrücken dann innerlich auch 2000 Jahre und erwarten trotz der großen Entfernung irgendwie, dass uns dieses Geschehen nahe kommt. Doch was hat diese Geburt mit uns heute zu tun? Ist das so leicht zu sagen? Das Weihnachtsthema scheint durch gedankenlose Verwendung völlig abgegriffen und banalisiert zu sein. Jeder verbindet damit, was er gerade will. Vor allem auch gerade vor den Ereignissen in Berlin. Unser Fest wird teilweise überlagert von sentimentalen Klischees und Missverständnissen. Und trotzdem meinen viele, sie wüssten ganz genau, was es mit Weihnachten auf sich hat. Ist doch klar, sagen sie. Jesus hat eben Geburtstag. Und was weiter? Gott wurde Mensch. Und was habe ich davon? Er bringt mir Frieden. Und warum merke ich nichts davon? Er kommt aus Liebe zu mir. Und warum erfüllt er mir dann nicht meine Wünsche? Wenn man solche Aussagen und Fragen hört, kann man sich eigentlich, wenn man an Jesus denkt, die Haare raufen. Und fragt sich doch vergeblich, wie so viel Unverstand zurechtzurücken wäre. Denn tatsächlich wurde Gottes Sohn ein Mensch, um Probleme zu lösen, von denen die meisten gar nicht wissen, dass sie sie haben. Jesus kommt, um den Kindern Adams und Evas, also uns, unter Einsatz seines Lebens aus einer verzweifelten Lage zu helfen. Und wäre es einfacher möglich gewesen, so hätte er sicher sich den Weg von der Krippe bis zum Kreuz erspart. Aber wenn wir meinen, wir seien doch eigentlich ganz okay, nur die Welt ist schlecht. Wenn wir meinen, unser Hauptproblem sei die Wirtschafts- und Flüchtlingskrise oder die schmerzende Bandscheibe, wenn unsere Gedanken sich nur um die Mieten kreisen oder um das Fernsehprogramm an den Feiertagen, was werden wir dann mit dem Kind von Bethlehem viel anfangen können? Nicht viel, sehr wahrscheinlich. Denn Jesu Geburt ist Gottes Antwort auf eine Frage, die wir heute zumindest gar nicht mehr stellen. Um sie recht zu verstehen und ihr Gewicht von Ferne zu ermessen, müssten wir Menschen uns erst einmal über unsere Situation klar werden. Ein bisschen fangen diese Gedanken schon an, nach dem, was da in Berlin passiert ist. Die weihnachtliche Feierlaune müsste einem, wenn man daran denkt, eigentlich vergehen. Und wir müssen unsere Verlorenheit und Hilflosigkeit spüren. Die Fassade unseres Lebens müsse zerbrechen, sodass wir uns unserer Not, unserer Schuld, unserer Angst und unserer Vergänglichkeit bewusst wären. Wir müssten erkennen, welch bodenloser Abgrund, welch tiefe Schlucht uns von Gott trennt. Und erst angesichts dieser Entfremdung, angesichts des Abgrunds unter unseren Füßen, könnten wir ermessen, was da an Weihnachten geschieht, wenn Gott über den tiefen Abgrund hinübergreift, um uns auf der anderen Seite hilfreich nahe zu sein. Gott tut, was wir niemals können und was wir dann auch nicht täten, wenn wir es könnten. Denn Gott tut, was er nicht nötig hat. Er verbindet sich mit der Menschheit aufs Innigste und macht damit unsere Probleme zu seinen. Gott ergreift unsere Partei und teilt unser Schicksal. Er wird einer von uns, er tritt an unsere Seite und beugt mit uns den Rücken unter der Last, die wir auf uns geladen haben. Gott sieht die Menschheit in ihrer ewigen Gier nach Lust, in der Gleichgültigkeit und Schuld, in ihrer Oberflächlichkeit und Brutalität. Er hätte 100 Gründe, sich angeekelt abzuwenden. Er hätte 1000 Gründe, uns einen Tritt zu geben, damit er uns endgültig ins Aus befördert. Doch stattdessen tut er etwas wunderbar Verblüffendes und antwortet auf die Ablehnung durch seine Geschöpfe mit einer geradezu zärtlichen Geste. Denn Gott schlüpft in unsere Haut, um an unserer ausweglosen Situation teilzuhaben. Er sieht uns auf verlorenem Posten und könnte sich angewidert umdrehen. Er hätte es nicht nötig, sich länger mit uns zu beschäftigen. Er könnte uns einfach den Folgen unseres Eigensinns überlassen. Aber er entschließt sich, unser Bruder zu werden. Statt sich zu distanzieren, will er an unserem Schicksal teilhaben. Er umgeht unsere Abwehr und wechselt überraschend die Seite. Er stellt sich vor die, die für sich selbst nicht gerade stehen können. Und er tut das alles in dem vollen Bewusstsein, dass er wenig später auf Golgatha den Kopf für uns hinhalten wird. Denn vor der Krippe geht schon das Grab. Mitgefangen, mitgehangen werden bald die Spötter rufen. Das hat er nun davon, dass er Mensch wurde. Das hat Gott davon, dass er nicht mehr unterscheiden wollte zwischen unserer Not und seiner Not. Das hat er davon, dass er unser Bruder wurde. Aber er wusste das von Anfang an und wollte es trotzdem. Denn was trieb ihn, war herzliche Liebe und großes Erbarmen. Aber versteht das ein jeder? Wird es nicht immer mehr zum Geheimnis in dieser materialistisch und selbstgefälligen Welt? Vermutlich lässt sich Weihnachten noch am ehesten begreifen, wenn man für das himmlisch große Geschehen irdisch kleine Gleichnisse findet. Und darum bin ich froh, dass mir bei Meister Eckhart, einem Mystiker des Mittelalters, eine Geschichte begegnet ist, die den Kern dieser Sache eigentlich trifft. Meister Eckhart erzählt von einem Ehepaar, das sich von Herzen liebt. Und wie es sein soll, ist der Mann sehr stolz auf seine schöne Frau und die Frau ist stolz auf ihren stattlichen Mann. Doch eines Tages geschieht der Frau ein Unfall, bei dem sie ein Auge verliert. Und darüber ist sie sehr traurig. Der Mann kommt zu ihr und sagt, meine Liebe, warum bist du so schrecklich traurig? Mit etwas Hilfe kommen wir da doch zurecht. Du sollst nicht so traurig und verzweifelt sein, weil du ein Auge verloren hast. Doch die Frau spricht: Mein lieber Mann, ich bin nicht traurig, weil ich das Auge verloren habe, aber ich bin verzweifelt, weil ich dir so einäugig nicht mehr gefallen kann und du mich nun gewiss weniger lieb hast als früher. Er widerspricht und ruft: Aber nein, ich habe dich deswegen doch nicht weniger lieb. Sie hört das auch gern, lächelt aber traurig. Denn tief in ihrem Herzen kann sie es nicht glauben, und so oft er auch seine Liebe beteuert, verbirgt sie sich doch vor ihm, schließt sich ein, schämt sich, ihr Gesicht zu zeigen und versinkt immer mehr in ihrem Kummer. Ihr Mann jedoch, der das irgendwann nicht mehr ertragen kann, denkt nach, fasst sich eines Tages ein Herz und sticht sich selbst ein Auge aus. Er geht zu seiner Frau und sagt: Meine Liebe, damit du nun glaubst, dass ich dich liebe, habe ich mich dir gleich gemacht. Schau her, ich bin jetzt genau wie du und habe auch nur ein Auge, und es ist kein Unterschied mehr, der uns trennen könnte. So ist der Mensch, schließt Meister Eckhart seine Geschichte, denn auch der Mensch konnte nicht glauben, dass Gott ihn lieb habe, bis dass Gott sich selbst ein Auge ausstach und menschliche Natur annahm zu Bethlehem. Ob jenes Paar es wirklich gegeben hat, weiß niemand. Und es ist auch letztendlich ganz egal. Denn so oder so ist die Geschichte ein treffendes Gleichnis für das Wunder von Bethlehem. Auch wir sind nämlich entstellt und sind einäugig. Je besser wir uns selbst kennen, umso weniger können wir glauben, dass Gott uns liebt. Nichts spräche dafür, dass Gott, dem wir die Treue brachen, uns die Treue halten sollte, wenn Gott sich nicht ganz gleich gemacht und sich durch die Menschwerdung unser klägliches Leben angeeignet hätte. Wie in Eckarts Geschichte konnte das niemand erwarten, aber jener Ehemann brachte ein großes Opfer, um seiner Frau wieder nahe zu sein. Und auch Gott brachte ein solches Opfer, als er sich mit uns auf eine Ebene begab. Es war ihm lieber, unsere Not mit uns zu teilen, als getrennt von uns in Herrlichkeit zu leben. Denn eine andere, schmerzfreie Lösung hätte es nicht gegeben. Wir Kinder Adams und Evas hatten unser Leben verwirkt. Wir waren ausgegrenzt und verachtet, waren nicht, wie wir sein sollten, und trugen das keinsmal auf unserer Stirn. Gott hätte sich mit Fug und Recht abwenden können, und Satan, der nur darauf wartete, hätte sich dann die Hände gerieben. Doch unter dem Stern von Bethlehem geschah das Wunderbare, das seine Pläne durchkreuzt, denn Gott selbst wurde Mensch, überwand den tiefen Graben, wurde einer von uns und zeigte damit ein Maß an Liebe und Opferbereitschaft, mit dem niemand gerechnet hätte. Gott wollte nicht von uns unterschieden werden, sondern wollte unser Schicksal teilen, und indem er es mit uns teilte, hat er das Schicksal gewendet. Denn wenn Gott die Gestalt eines Menschen annimmt und sich bewusst unter die Menschen mischt, ist dann das Menschsein noch wie zuvor ein Zeichen der Verlorenheit? Wenn unter den Verdammten plötzlich der Allmächtige steht, wenn er mit seiner Gerechtigkeit unser Unrecht aufwiegt, wenn er für uns kämpft, der doch unüberwindlich ist, wenn unsere Finsternis überstrahlt wird von seinem Licht, wenn er das Seine und das Unsere einfach zusammenwirft, was wird uns Satan dann weiterhin für sich reklamieren können? Wird der Feind noch Rechte haben an uns, wenn da einer unter uns ist und für uns einsteht, an dem er definitiv kein Anrecht hat? Weil das nicht sein kann. Darum ist alles anders geworden, seit Christus an unserer Seite steht. Gott selbst ist den Entstellten ein Entstellter, den Mühseligen ein Mühseliger geworden. Und unser Leben ist nicht mehr dasselbe, seit er es mit uns teilt. Denn Gott atmet nun unsere Luft. Er fühlt, was wir fühlen. Er sieht, was wir sehen. Er geht in unseren Schuhen und leidet unser Leiden. Gott ist mittendrin in unserem Leben und er spürt, wenn's eng wird. Aber er lässt uns gerade dann nicht allein, sondern führt uns an der Hand. Ja, Christus kam hinein in unsere verfahrene Situation. Man hätte denken können, dass es sei tragisch für ihn, und in Wahrheit aber war es tragisch für die Situation, denn sie konnte nun nicht bleiben, wie sie war. Als Christus unsere Not auf sich nahm, da war es das Ende dieser Not. Als er unsere Angst auf sich nahm, da war es das Ende unserer Angst. Und als er für uns durch die Hölle ging, da war das zwar schlimm für ihn, war aber noch viel schlimmer für Satan, denn für ihn war es eigentlich das Ende seiner Macht. Christus geht dort jetzt ein und aus, wo es ihm gefällt. Er geht ein und er geht aus, lässt gern die Türen hinter sich offen und nimmt mit, wen immer er will. Freilich, der Versuch zu klären, was letztendlich nicht geklärt werden kann, gerät beim Nachdenken an Grenzen. Doch das Kind in der Krippe lächelt auch darüber und freut sich vielleicht sogar, wenn wir mit ihm nicht fertig werden, sondern immer wieder neu anfangen müssen, nach ihm zu fragen und zu stammeln von dem Wunder seiner Liebe, das so unergründlich ist, unerschöpflich, herrlich, bestürzend und beseligend. Amen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir an dem heutigen Tag, an dem wir gedenken, dass du deinen Sohn, unseres Herrn Jesus Christus, auf diese Erde geschickt hast, dass er Kind wurde und entstanden ist, so wie wir, dass er in unsere Haut geschlüpft ist, dass er all die Dinge des Lebens in den etwas über 30 Jahren seiner Zeit hier auf dieser Erde erleben hat, wie wir alle. Freude, aber auch Anfechtung, und dass er uns versteht. Aber was noch viel toller ist, Herr, habe Dank dafür, dass er für uns gestorben ist, dass er uns befreit hat von der Schuld, dass er uns jetzt schon damals erlöst hat, obwohl wir noch Sünder waren und sind. Aber wir freuen uns, Herr, auf diesen einen Tag, wenn du ihn wieder schickst, wenn er wiederkommt, um diese Kluft, um diese Trennung endgültig zu beseitigen, es kein Leid, keine Tränen mehr gibt, auch kein Fanatismus und sonst irgendetwas, dass wir alle nur noch Freude empfinden, bei dir zu sein. Und dafür möchte ich dir danken. Im Namen Jesu. Amen. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt schon nicht nur besonderes Dank für das alte Jahr, sondern ein gesegnetes neues Jahr 2017, egal wo ihr immer seid, dass wir als Familie diesen Weg gehen, den wir gerade besungen haben, dass Jesus bald wiederkommt.